SWR 2 Leben.
Die fantastische Bibliothek Wetzlar ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt für Science-Fiction-Literatur-Fans. Denn hier finden Sie alles, was es in deutscher Sprache gibt, sagt der Gründer der Bibliothek, Thomas Leblanc. Seit einigen Jahren kommen allerdings nicht nur Literaturenthusiasten, sondern auch Mitarbeiter von Banken, Kommunikationsunternehmen und Autokonzernen. Sie interessieren sich für das Vorstellungsvermögen, das in Science-Fiction-Literatur steckt, für die Visionen. Die Wirtschaft holt sich aus der Literatur Ideen, wie ihre Produkte in Zukunft aussehen könnten. Hören Sie nun eine Sendung von Thomas Gewert. Auf der Suche nach der Welt von morgen, die fantastische Bibliothek in Wetzlar und ihre Zukunftsforscher.
Bonn, Hauptsitz der Deutschen Telekom. Hier im zweiten Stock befindet sich die Telekom Design Gallery. Dort beschäftigt man sich mit der Zukunft. Stefan Kohn ist Vizechef der Abteilung.
Wir hatten vor 2 Jahren eine Lesereihe gestaltet und Science-Fiction-Autoren eingeladen, um mit uns zu diskutieren. Wie funktioniert das Leben in Zukunft? Was passiert mit den Menschen? Gerade unter der aktuellen Diskussion um künstliche Intelligenz, das Thema Transhumanismus, wie verändert sich eigentlich der Mensch und sein Zusammenspiel mit der Technik? Können wir als Menschen eigentlich noch die Technik beherrschen? Das sind Fragen, die wir uns natürlich auch stellen und wo wir uns aus der Science-Fiction-Literatur spannende Denkimpulse erhofft haben. Und bei einer dieser Panel-Diskussionen war Thomas Leblanc unser Panelist. Und wir hatten eine sehr, sehr spannende Diskussion mit dem Publikum. Und das hat uns dann dazu inspiriert, den nächsten Schritt zu gehen und zu überlegen, wie können wir eigentlich dieses geballte Wissen von Science-Fiction-Autoren für unsere Zwecke nutzbar machen und einen Überblick schaffen, wie die Welt in Zukunft aussehen könnte.
Wetzlar, Turmstraße 20. Ich stehe vor einer großen Villa aus den 50er Jahren. Thomas Leblanc ist ein hochgewachsener, stämmiger Mann mit weißem Bart und Brille. Er empfängt mich am Eingang einer ganz besonderen Bibliothek.
Ich habe vor 30 Jahren die fantastische Bibliothek in Wetzlar gegründet, deren Aufgabe es ist, alles zu sammeln, was an fantastischer Literatur in deutscher Sprache erschienen ist.
Zunächst gibt er mir eine Führung durch das Haus. Im Kellergeschoss gehen wir durch einen aus Perry Rhodan Silberbänden gestalteten Bogen. Dahinter finde ich alle jemals erschienenen Perry Rhodan Hefte. Gleich daneben stehen sämtliche in deutscher Sprache veröffentlichten Star Trek Romane. Dann geht es hinauf in die oberen Abteilungen. Im Labyrinth aus meterhohen Bücherregalen finden sich die Werke von Science-Fiction-Autoren aus aller Welt. Beginnend mit Isaac Asimov, über Arthur C. Clarke, Stanislaw Lem bis hin zu Timothy Zahn.
Also wir haben einen Bestand von 280.000 Titeln. Diese 280.000 Titel umfassen allerdings den gesamten Bereich der fantastischen Literatur. Das heißt, da ist die Science-Fiction zwar der Schwerpunkt, aber dazu gehört eben die Fantasy-Literatur, die Horror-Literatur, die Utopien. Das sind Zeitreisegeschichten und das geht bis zurück zu den Märchen und Sagen als den ältesten Geschichten unserer Zivilisation.
Glaubt man Thomas Leblanc, stellt die fantastische Bibliothek Wetzlar mittlerweile die größte für die Öffentlichkeit zugängliche Sammlung ihrer Art weltweit dar.
Also das private Interesse bei mir an Science-Fiction und später auch an Fantasy-Literatur, das war schon seit meiner Jugend gewesen. Ich habe immer gerne Science-Fiction gelesen, in den 60er, in den 70er Jahren, als Science-Fiction noch ein bisschen übel beleumundet war, war ich einer der heißen Leser gewesen, habe das zum Teil zu meinem Beruf gemacht, indem ich eben als Journalist über fantastische Literatur, schwerpunktmäßig über Science-Fiction, sehr viel für große Tageszeitungen geschrieben habe und habe auf diese Weise eine erkleckliche Zahl von Autoren, von Verlagslektoren kennengelernt, die auch alle, ähnlich wie ich, an Science-Fiction persönlich engagiert sind. Und irgendwann mal haben wir festgestellt, dass in Deutschland so etwas wie ein Zentrum, ein Ort fehlt, wo man sagen kann, hier ist die Fantastik, die Science-Fiction, die Fantasy angesiedelt. Es gibt Science-Fiction- und Fantasy-Ecken in Stadtbibliotheken, aber es gibt keine Spezialbibliothek, die sich nur um diese Literatur kümmert. Und dann habe ich gedacht, okay, in meiner Heimatstadt in Wetzlar, das liegt relativ zentral in Deutschland, versuchen wir doch mal einen Ort zu schaffen, wo die Fantastik wirklich zu Hause ist.
So ist eine Bibliothek entstanden, die von Anfang an mehr sein wollte als nur ein Ort, an dem Bücher aufbewahrt und gelesen werden.
Wir haben sofort Kontakte aufgenommen zu den Schulen, zu den Universitäten und haben in Form von Lehraufträgen, in Form von pädagogischen Seminaren für Lehrer diese Literatur weitergegeben und haben auf diese Weise einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass sie heute in den Schulen und in den Universitäten anders behandelt wird, als das zu dem Zeitpunkt war, wo die Bibliothek gegründet wurde. Die zweite Geschichte ist, dass die Bibliothek eine gemeinnützige Stiftung ist. Und in der heutigen Zeit, wo wir keine Möglichkeit haben, mit dem Vermögen, was wir besitzen von Seiten der Stiftung, Zinsen zu erwirtschaften, haben wir natürlich finanzielle Probleme, um diese Bibliothek zu erhalten. Wir sind also dann interessiert, eine Möglichkeit zu finden, das Wissen, was in dieser Bibliothek vorhanden ist, das auch finanziell zu nutzen. Und über diese zwei Dinge sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir schauen uns die Science-Fiction-Literatur an, wir lesen die Romane und erarbeiten Zukunftsszenarien. Was sagen diese Romane über die Zukunft?
Thomas LeBlanc zieht aus einem der meterhohen Regale ein eher unscheinbares, dünnes Buch heraus. Es ist 1994 erschienen, ein von Jules Verne posthum veröffentlichter Roman mit dem Titel Paris im 20. Jahrhundert.
Als Jules Verne ihn geschrieben hat, hat sein Verleger gesagt, nee, den bringe ich nicht. Du erzählst ja nur lauter technologische Sachen von irgendwelchen Verkehrssystemen in einer zukünftigen Stadt, das will kein Mensch wissen.
Jules Vernes 1863 geschriebener Roman blickt aus der damaligen Perspektive etwa 100 Jahre voraus. Das Paris der Jahre 1960-61 beschreibt Verne als eine hochtechnisierte Metropole mit einer vollautomatisierten und geräuschlosen Stadtbahn, gasbetriebenen Autos und einer elektrischen Straßenbeleuchtung. Als das Manuskript entstand, lag all dies noch in ferner Zukunft.
Jules Verne hat also Visionen gezeigt, von denen der Verleger damals sagte, die sind zu verrückt, von denen man aber heute weiß, da sind wir dran. Und über diese Dinge sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir bieten das Firmen an, je nach ihrer Branche, und sagen, ihr habt hier eine zusätzliche Möglichkeit, an Ideen heranzukommen, wie die Zukunft aussehen könnte. Wir sind keine Zukunftsforscher der normalen Art und machen irgendwelche Feldstudien und versuchen daraus Zukunftsideen abzuleiten, sondern wir haben diese Ideen schon. Sie sind nur von Science-Fiction-Autoren versteckt in Romanen.
Als Thomas LeBlanc vor über 10 Jahren mit diesem Konzept begann, war das Interesse bei potenziellen Auftraggebern gleich null. Den ersten Auftrag erhielt er schließlich vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Thema: Wie könnten Verkehrssysteme der Zukunft aussehen? Hierbei ging es insbesondere um alternative Antriebsmöglichkeiten, Fahrerassistenzsysteme und Polizeisirenen, die nur über das Autoradio hörbar sind.
Das viel Interessantere war aber gewesen, dass vor 5 Jahren ungefähr es ein ganz deutliches Umdenken in sehr vielen Firmen in Deutschland gegeben hat. Aufgrund der Globalisierung, der Digitalisierung, der Roboterisierung, dass das mittlerweile alles so schnell geht, dass die eigenen Forschungsabteilungen mit ihren Ideen nicht mehr hinterherkommen. Dass die alle Möglichkeiten ausschöpfen müssen, wo kommt man an Ideen ran? Selbst wenn sie vielleicht auf den ersten Blick etwas abseitig sind.
Dazu Stefan Kohn von der Telekom Design Gallery.
Diese Idee, ich weiß nicht, ob sie gerade in der Luft liegt, taucht immer mal wieder auf. Es gibt Bewegungen in Kalifornien an Hochschulen wie zum Beispiel der Singularity University, sich dem Thema Innovation über die Science-Fiction-Literatur zu nähern.
Die Singularity University ist keine Universität im eigentlichen Sinne, sondern eine von dem Physiker Peter Diamandis und dem Zukunftsforscher Ray Kurzweil gegründete Denkfabrik. Sie befasst sich mit einem Zeitpunkt, von dem an die künstliche Intelligenz den Menschen überflügeln wird.
Vor 5 Jahren ungefähr kamen parallel zur selben Zeit ganz unterschiedliche Firmen auf uns zu, aus der Automobilindustrie, aus der chemischen Industrie, aus dem Bereich Robotik, die gesagt haben, das scheint gar nicht so blöd zu sein, was ihr da macht. Wir setzen uns einfach mal zusammen.
Einer von den damaligen Interessenten war Sebastian Hummel aus Wiesbaden, Referent im hessischen Wirtschaftsministerium, zuständig für die Bereiche Schlüsseltechnologien und Ressourceneffizienz.
Ich hatte in der Technology Review geblättert und dort war ein Artikel über Herrn LeBlanc und Aktivitäten der Fantastischen Bibliothek. Da hatte ich das gelesen und überlegt, das ist eigentlich eine tolle Sache, die wir mit unseren Aktivitäten kombinieren können. Wir sind ja kein Forschungsministerium, wir sind das Wirtschaftsministerium. Das heißt, wir forschen nicht, wir unterstützen Entwicklungen, also von Produkten. Und ganz wichtig, die Informationsvermittlung, damit Unternehmen einfach auf dem aktuellen Stand sind, was Entwicklungen sind. Und ein Ziel unserer Tätigkeiten ist es, dass wir Unternehmen Ideen geben, wohin sie sich und ihre Produkte entwickeln können. Das wollen wir mit unseren Aktivitäten auf dem Bereich Schlüsseltechnologien beispielsweise erreichen. Und da haben wir verschiedene Fördermaßnahmen. Das geht von Workshops, größeren Veranstaltungen, Publikationsreihen, Newslettern, Webauftritten und so weiter. Wenn wir jetzt uns die Wirtschaft in Hessen anschauen, ist es so, wir haben einen ganz starken Materialsektor. Natürlich unter anderem basiert auf die starke Chemieindustrie, die wir in Hessen haben. Und deshalb sind wir natürlich sehr nah an der Nanotechnologie dran, gerade im Bereich der Materialentwicklung. Und da wollen wir natürlich, dass wir in Hessen hier unsere Stärken nutzen und großartige neue Produkte entstehen lassen können.
Sebastian Hummel überlegte sich, dass er zusammen mit Thomas LeBlanc eine Studie über nanotechnische Ideen in der Science-Fiction-Literatur erstellen könnte.
Also die Nanotechnologie gibt es erst seit einigen Jahren. Und von daher kann es dann auch Auseinandersetzungen der Science-Fiction mit Nanotechnologie noch nicht so lange geben. Aber wenn man sich überlegt, was ist eigentlich Nanotechnologie? Das heißt also, es geschieht irgendetwas im ganz Kleinen. Dann findet man beispielsweise schon Texte von Kurt Laßwitz, die um 1900 herum geschrieben worden sind. Und da wird zum Beispiel in einer Geschichte das Leben auf einer Seifenblase erzählt.
Nun sieh dir mal die Seifenblase an, sagte Onkel Wendel. Mir schien, als ob sich die Seifenblase sichtlich vergrößerte. Ich kam ihr näher und näher. Nur Onkel Wendel blieb neben mir. Jetzt standen wir auf der spiegelnden Fläche eines weiten, gefrorenen Sees. Das Eis war glatt und ohne Spalten. Was geht hier vor? Rief ich erschrocken. Wo sind wir? Trägt uns auch das Eis? Auf der Seifenblase sind wir, sagte Onkel Wendel kaltblütig. Was du für Eis hältst, ist die Oberfläche des zähen Wasserhäutchens, welches die Blase bildet. Weißt du, wie dick diese Schicht ist, auf der wir stehen? Nach menschlichem Maße, gleich dem 5000. Teil eines Zentimeters. 500 solcher Schichten übereinander gelegt, würden zusammen erst einen Millimeter betragen. Aber fürchte nichts. Für deine jetzige Größe entspricht dieses Häutchen an Festigkeit einem Stahlpanzer von 200 Meter Dicke. Wir haben uns nämlich mit Hilfe des Mikrogens im Maßstab von 1 zu 100 Millionen verkleinert. Das macht, dass die Seifenblase, die nach menschlichen Maßen einen Umfang von 40 Zentimetern besitzt, jetzt für uns gerade so groß ist wie der Erdball für den Menschen.
Das ist natürlich ganz primitiv und ganz einfach, was dort gemacht wird. Aber da sind einige Grundideen, die später in der Nanotechnologie auftauchen, schon vorgezeichnet.
Gemeint ist die Mikrowelt der Nanopartikel. Diese bestehen nur aus wenigen Atomen oder Molekülen. Ihre künstliche Herstellung bietet bereits jetzt ein weites Feld für verschiedenste Industrieanwendungen. 4 Monate lang durchsuchte Thomas LeBlanc die Science-Fiction-Literatur nach entsprechenden Beispielen, bevor er sich erneut mit Sebastian Hummel traf.
Und dann haben wir Themen ausgesucht und Ideen, die dort skizziert waren, ausgewählt, von denen wir glaubten, dass sie Übertragungscharakter in die Realität heute haben. Die haben wir dann herausgefiltert, gemeinsam in Gesprächen. Dann nicht nur wir, sondern haben wir eben dann auch Experten dazu genommen, die mehr tatsächlich aus dem Forschungs- und Entwicklungsbereich sind. Und in der zweiten Runde wurde dann daraus diese Publikation, wie wir sie jetzt haben, natürlich dann formuliert.
Das Ergebnis? Eine etwa 100 Seiten umfassende Studie mit dem Titel Nanotechnische Ideen in der Science-Fiction-Literatur.
Jetzt berichten wir natürlich nur über Dinge, die es noch nicht gibt. Also haben wir dann erst realisiert, mit Fotos kommen wir hier nicht wirklich weiter. Haben aber auch da eine gute Lösung gefunden, indem wir eine Grafikerin gefunden haben, die Interesse an dem Projekt hatte und sagte, dass sie anhand der Texte dann eben die bildliche Darstellung einfach entwickelt.
Es gibt von dem britischen Autor Arthur C. Clarke einen Roman, der im Deutschen heißt Fahrstuhl zu dem Stern. Die Idee, wir bauen eine Art Aufzug zu einem Satelliten, der 36.000 Kilometer über dem Erdboden in einer geostationären Bahn um die Erde herumkreist. Von diesem Satelliten aus bis zur Erde ist ein Stahlseil gespannt und an diesem Stahlseil ist quasi ein Aufzugskorb angeklammert und der Aufzugskorb fährt dann dort hoch. Nun hat ein Physiker sich dann mal hingesetzt und hat das mal durchgerechnet. Selbst wenn ich dieses Stahlseil relativ dünn mache, bricht es schon nach, ich weiß nicht wie viel, 2 Kilometern oder so in sich zusammen, weil es zu schwer ist. Vor ein paar Jahren hat man diese Idee wieder hervorgezogen und die ESA als auch die NASA machen sich Gedanken darüber, ob man dieses Stahlseil heute mit Nanotubes, also nanotechnisch, so spinnenfadenseiten dünn machen kann, dass tatsächlich das Gewicht nicht so groß ist und trotzdem stark genug ist, um die Kabine zu halten. Man ist noch nicht angekommen, aber man befasst sich schon wieder damit und heute wäre es möglicherweise möglich.
Claudia Seibel, Mitarbeiterin im Projekt FutureLife, war an den Recherchen für die Studie beteiligt.
Ja, und dieser Aufzug, also das sieht man dann auch wieder, wie sich das fortschreibt, kommt jetzt eigentlich standardmäßig in Science-Fiction-Texten immer wieder vor. Also gerade jetzt kommt er häufiger, weil die technische Machbarkeit näher herangerückt ist.
Einer der großen Schwerpunkte ist es der ganze Bereich Gesundheit und Medizin, was natürlich in Science-Fiction-Romanen immer drin ist oder auch nur in populären Filmen. Man muss ja nur an die Reise ins Ich, die wahrscheinlich fast jeder kennt, denken. Das ist immer so ein Bild, da muss es doch kleine Gegenstände oder Roboter geben, die in den Körper reingehen. Wenn man sich aber auch da anschaut, wie weit die Medizin schon ist, mit Kameras in Tablettengröße, für innere Untersuchung, Verkapselung auf Nanoebene von Wirkstoffen mit spezifischer Freisetzung. Da nähern wir uns der Science-Fiction bereits an.
Aber es gibt ein Problem mit der Science-Fiction, was es andererseits auch sehr spannend macht, dass die Science-Fiction oft fertige Modelle hinstellt, also Zukunftsentwürfe, die wunderbar funktionieren, wo aber nicht die Frage gestellt wird, wie kommt man eigentlich von A nach B?
Ein weiterer Bereich ist natürlich Maschinenentwicklung, Geräteentwicklung. Und wie kann ich Objekte auf der Nanoebene manipulieren? Also wie kann ich kleinste Instrumente und Materialien bauen? Da gab es auch verschiedenste Vorstellungen, die alle als Ideen dort drin sind.
Inzwischen sind 4 Jahre seit der Veröffentlichung der Studie vergangen.
Wir haben auch in der Zwischenzeit eine englische Fassung herausgeben können, da wir über ein EU-Projekt die nötigen Finanzmittel hatten und auch unsere Partner in den europäischen Partnerländern Interesse an der Publikation hatten, sodass wir das Ganze dann auch in Brüssel bei der Kommission mit Herrn LeBlanc zusammen dann vorstellen konnten.
Aber ist Sebastian Hummel schon einer in die Realität umgesetzten Idee wieder begegnet, die aus dieser Studie stammen könnte?
Den Kausalzusammenhang würde ich jetzt gerne darstellen und behaupten, alle aktuellen Entwicklungen kommen aufgrund unserer Broschüre und der Science-Fiction-Literatur. Dem ist natürlich nicht so. Aber es gibt natürlich eine ganze Reihe von Dingen, wenn man die dann liest, sei es neueste 3D-Drucker, sei es Kameras, die man schlucken kann, sei es neue Wirkstoffe, dass man sagt, Mensch, genau diese Dinge wurden doch in der Publikation auch beschrieben. Das freut dann, wenn man sieht, dass tatsächlich die Prognosen der Science-Fiction-Literatur nicht so falsch sind.
Ein ganz aktuelles Projekt, mit dem sich Thomas LeBlanc seit letztem Jahr befasst, ist eine Studie für die Telekom Design Gallery. Zusammen mit Stefan Kohn.
Wie funktioniert eigentlich das Wohnen in der Zukunft? Wie sind wir unterwegs? Das Thema Mobilität. Was passiert beim Arbeiten? Wie gehen wir da mit dem Thema Roboter um? Natürlich, wir sind ein Telekommunikationsunternehmen. Wie funktioniert Kommunikation in der Zukunft? Diese ganzen Bereiche, die werden eigentlich durch 3 Paradigmen aus unserer Sicht massiv beeinflusst. Das erste Paradigma, Digitalisierung. Wir glauben, dass alles, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Das zweite Paradigma ist Vernetzung. Wir glauben, dass alles, was vernetzt werden kann, auch vernetzt werden wird. Und das dritte Paradigma ist Automatisierung. Wenn alle Dinge digital und vernetzt sind, dann kann man auch vieles automatisieren. Und das führt dazu, dass dann alles, was automatisiert werden kann, auch automatisiert werden wird.
Als wir begonnen haben, haben wir stark technologisch gedacht. Das müssen wir zum Teil auch weiterhin noch machen. Aber die Firmen sind immer mehr mit Fragestellungen zu uns gekommen. wie wird denn die Gesellschaft der Zukunft sein? Was sind das denn für Menschen in 5 Jahren, in 10 Jahren? Sind die genauso wie wir? Können wir denen dieselben Produkte verkaufen? Oder sind die anders, diese Menschen?
Wir hatten auch noch einen Trendforscher, den Matthias Haas, dabei gehabt. Der Herr Leblanc hat gesagt, so könnte die Welt aussehen. Und der Herr Haas hat gesagt, und wir sehen auch schon die ersten Trends, die in diese Richtung gehen.
Stefan Kohn zeigt mir eine Versuchsanordnung, wie, basierend auf den Ergebnissen der Studie, die Wohnung der Zukunft funktionieren könnte.
Ich nehme jetzt zum Beispiel ein Buch in die Hand und möchte dieses Buch jetzt lesen. Dafür setze ich mich jetzt einfach aufs Sofa, klappe das Buch auf und in dem Moment weiß mein Haus, ich brauche die Leselampe, also wird die Leselampe hinter mir eingeschaltet, das restliche Licht wird gedimmt, der Fernseher geht in Standby und ich kann jetzt ganz entspannt und in Ruhe lesen. Und sobald ich mein Buch wieder zuklappe, geht die Leselampe wieder aus und mein Wohnzimmer nimmt wieder normales Licht an. Das ist die Art und Weise, wie wir glauben, dass sich das Thema Smart Home wirklich entwickeln wird. Von einem, ich sag mal, vernetzten Zuhause zu einem Haus, was intelligent ist.
Wenn die Zukunft zum Heute wird. Die 2018 unter diesem Titel herausgegebene Studie formuliert es so.
Hausarbeit war gestern. Morgen werden uns alle lästigen Dinge des Alltags von Robotern abgenommen, die uns umsorgen und beschützen. Und vieles schon früher wissen als wir selbst. Die verführerische Bequemlichkeit des allumsorgenden Hauses besteht darin, dass die es tragende künstliche Intelligenz auch für die eigene Funktionsfähigkeit sorgt. Bei notwendigen Reparaturen bestellt das Haus, falls es sie nicht selbst ausführen kann, den technischen Service, überwacht ihn und bezahlt ihn dann vom eingeräumten Hauskonto. Der Bewohner muss nicht mehr wie heute Lebenszeit vergeuden mit dem Warten auf Handwerker, Putzdienst, Gasableser, Paketboten oder Getränkelieferanten.
Dazu schreibt der Trendforscher Matthias Haas:
Das Internet der Dinge hält bereits jetzt schon Einzug in den Alltag. Ob es der selbstbestellende Kühlschrank ist, dessen Vorstufe mit dem Kamerakühlschrank eines großen Herstellers oder mit den Dash-Buttons eines großen Online-Warenhauses schon gemacht ist, oder die Vernetzung aller denkbaren Dinge im Haus. Denken und tun soll fernerhin die Elektronik.
Eine weitere wichtige Fragestellung der Telekom-Studie lautet: Wie funktioniert Kommunikation der Zukunft? Thomas Leblanc erinnert an ein Beispiel aus den Star Wars-Filmen.
In einem Raum, der gespickt ist mit holographischen Projektoren, werden alle Personen hineinprojiziert, die an einer Konferenz teilnehmen. Jede Person wird genau auf einen Platz gesetzt und so entsteht die Illusion, dass alle Personen auch tatsächlich anwesend sind.
Der Trendforscher Matthias Haas stellt vor, wie diese Idee bald Realität werden könnte.
Der nächste logische Schritt ist die Virtualisierung, indem der Konsument eine VR-Brille benutzt. Beim Second Life-Nachfolgeprojekt Sensor sitzen beispielsweise reale Menschen mit VR-Brillen in ihren Zimmern, um sich mit anderen Menschen, die ebenfalls mit ihren VR-Brillen in anderen Zimmern sitzen, in einer virtuellen Welt zu treffen.
Und in der Kombination ist das für uns als Unternehmen sehr wichtig, weil hätte ich einfach nur die Inhalte von Herrn Leblanc, sagt jeder, ja, das ist Science-Fiction-Literatur, das kommt irgendwann, damit brauche ich mich heute nicht zu beschäftigen. Dadurch, dass wir gleichzeitig mit einem Trendforscher gearbeitet haben, der das Ganze sozusagen im Hier und Jetzt verordnet hat und hat gesagt, nee, wartet nicht damit, ihr müsst jetzt aufbrechen, weil andere tun es auch schon, kreieren wir so eine Art Druck auf alle Beteiligten, nicht nur darüber nachzudenken, sondern auch wirklich zu handeln.
Doch wie steht es um die Gefahren des zukünftigen Fortschritts? Was ist, wenn sich zum Beispiel die künstliche Intelligenz eines Tages gegen den Menschen wenden wird, so wie der Computer HAL in Stanley Kubricks Science-Fiction-Filmklassiker 2001 Odyssee im Weltall?
Wir müssen einfach, wenn wir neue Software, neue Programme für künstliche Intelligenz entsprechend entwickeln, auch immer dafür sorgen, dass es noch einen Notausschalter gibt, den wir im Zweifel nutzen können.
Aber kann man Maschinen, die schlauer als der Mensch geworden sind, noch über einen simplen Ausschaltknopf beherrschen? Zwar sei der Weg zu allgemeiner künstlicher Intelligenz noch weit, versichern uns die Forscher, doch grundsätzlich sei dies möglich. Ein beängstigendes Szenario. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr hoffe ich, dass Stanley Kubricks Supercomputer HAL auch weiterhin eine Spielfilmfiktion bleiben möge.
Auf der Suche nach der Welt von morgen. Die fantastische Bibliothek in Wetzlar und ihre Zukunftsforscher. Eine Sendung von Thomas Gewert.